Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Mit einem Mann, der von sich selbst sagt, ich bin der Mann mit dem Sixpack im Speckmantel. Aber beide sieht man nur, wenn er sein Hawaii-Hemd auszieht. Herzlich willkommen, Jürgen von der Lippe.
Guten Tag, wobei das Urheberrecht liegt bei Stefan Schwarz für das Sixpack im Speckmantel. Das muss ich doch an dieser Stelle gleich betonen.
Sie haben auch gar kein Hawaii-Hemd zum Ausziehen an. Ziehen Sie ab und zu auch privat eins
an? Ich kann auch
an,
das Polohemd ausziehen.
Ach, danke. Lassen Sie es mal an.
Ich habe nicht damit angefangen.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob Sie auch manchmal privat Hawaii-Hemden tragen oder ob das wirklich reine Bühnenausstattung ist.
Der Metzger zieht doch seine blutbefleckte Schürze auch nach dem Schlachten aus und wird sie auch nicht, wenn er sonntags in die Kirche geht, anlegen. Nein, das ist eine Bühnenkleidung. Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, weil sie sind ja hübsch, aber ich möchte den Eindruck nicht erwecken, dass ich noch privat versuche, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen.
Auf Ihrem aktuellen Buch Der König der Tiere prangt aber ein wunderschönes Foto von Ihnen mit Hawaii-Hemd auf dem Buchcover. Sie sitzen da mit Messer und Gabel in der Hand und auf dem Teller vor Ihnen sitzt ein süßes, flauschiges, lebendiges Kaninchen. Wie viele Protestanrufe von empörten Tierschützern haben Sie bekommen, nachdem das Buch draußen war?
Gar nicht, denn die Leute haben das ja richtig verstanden. Die Aussage ist ja, dass ich das Leben dieses Tierchens mit Messer und Gabel verteidigen werde.
Hatte ich so nicht verstanden.
Wie gut, dass man spricht.
Okay, wie sich's für einen bekennenden Hypochonder, wie Sie gehört, waren Sie bereits im Vorwort über mögliche Gefahren des Lesens bzw. Hörbuchhörens.
Ja.
Was kann da passieren?
Da kann Folgendes passieren, dass, jedenfalls habe ich eine Mail bekommen von einer 64-jährigen Dame, die schrieb, sie sei auf der Rückreise vom Urlaub mit einer Freundin im Wagen, habe sie eine CD von mir gehört und habe eine sogenannte Lachsynkope erlitten. Die Lachsynkope ist eine vorübergehende Bewusstlosigkeit durch Minderversorgung des Gehirns mit Sauerstoff und/oder Glucose.
Das haben Sie nachgelesen, eben.
Das habe ich selbstverständlich nachgelesen, so als erstes, bevor ich das als Vorwort genommen habe. Und sie hat dann also das Auto zu Schrott gefahren. Ist da dauernd gegen irgendwelches Beton gefahren. Auto war dann hin. Ich habe ihr natürlich ein Buch geschickt und mich für dieses Vorwort bedankt. Und ja, das ist eben praktisch wie diese Nebenwirkungen bei Medikamenten. Es gibt da noch verschiedene. Es gibt die vasovagale Synkope. Hier ist ganz wichtig, dass man es korrekt ausspricht. Vasovagale Synkope.
Was ist das?
Das ist die Synkope durch Schreck, Angst und Hysterie. Dann gibt es die orthostatische Synkope, die erleiden Menschen mit niedrigem Blutdruck. Oder auch beim Urinieren kann es vorkommen. Das ist dann die Miktionssynkope, Lachen, die Lachsynkope, Hustensynkope. Es ist höchste Vorsicht angebracht, wenn Sie beim Pinkeln dieses Buch lesen, dabei lachen und noch husten müssen.
Also dann ist man so gut wie tot quasi.
Ja.
Da sagt noch jemand, Lachen sei gesund. Dabei war andere zum Lachen zu bringen, etwas, woran Sie schon seit frühester Kindheit arbeiten. Wann haben Sie das komische Talent bei sich zum ersten Mal entdeckt?
Ich würde sagen, am Gymnasium, da, als man dann anfing, Partys zu feiern, da war ich dann plötzlich derjenige, der dann die meisten Lacher hatte. Und das war auch meine einzige Chance bei den Mädels. Ich war ja, weil ich halt so jung schon eingeschult wurde, war ja immer der Schwächlichste und Kleinste.
Bis heute geblieben, ne?
Irgendwann war ich der Älteste und Dickste. Ich habe abgenommen. Ich dachte, das wären ihre ersten Worte gewesen. Sie haben aber abgenommen.
Gut. Jetzt, wo Sie sagen, Sie haben total abgenommen. Wie haben Sie das gemacht, Herr von der Lippe?
Ja, jetzt, wo Sie fragen. Meine Frau hat mir all diese beliebten Gutscheine, also Geschenke mit Selbstbeteiligung nenne ich das immer, für ein Einzelcoaching bei Weight Watchers geschenkt, weil sie macht das in der Gruppe und kann ich ja nicht mit meiner Reiserei. Und das Prinzip finde ich aber nicht schlecht. Naja, ich war wirklich über der Schmerzgrenze. Und fühle mich jetzt sehr viel besser, mache aber weiter, weil ich möchte mich noch besser fühlen. Habe gestern allerdings ein Erlebnis gehabt in einem kleinen italienischen Lokal, wo eine neue Köchin war und es war im Sternebereich, wirklich.
Und dann muss man das auch genießen.
Nee, oder? Da habe ich gesagt, so, das setzen wir jetzt aus, jetzt esse ich noch Käse und probiere noch diesen Rotwein. Ich habe mich ja heute gar nicht gewogen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Entertainer, Comedian und Autor Jürgen von der Lippe. Der König der Tiere heißt sein aktuelles Buch. In dem Buch gibt es über 60 Geschichten, Glossen, Anekdoten und klar ist, kein Auge bleibt trocken, wenn man es liest. Im Klartext, sie erfüllen alle Erwartungen, die man in sie hat. Wie stark ist denn die Erwartungshaltung, wenn Sie Leuten in Ihrer Freizeit begegnen, dass sie immer den passenden Spruch auf den Lippen haben?
Es kommt ein bisschen auf die Tagesform an. Also ich hatte mal im Urlaub, also als ich noch in Ferienclubs fuhr, saß ich in meinem Liegestuhl, las, dann baut sich so eine dicke Frau vor mir auf, das sind ja gar nicht so lustig. Oder bei der Lesung waren zwei Damen und hinterher, ich komme hier raus, schreibe dann, signiere die Bücher und so weiter. Wir waren ein bisschen enttäuscht. Ich sage, wieso? Ja, Sie haben ja nur da gesessen und gelesen. Ja, ich sage, das ist eine Lesung. Was haben Sie ja jetzt gedacht, dass ich da am Trapez komme wie Helene Fischer? Ja, also man erlebt immer noch was. Ich habe jetzt auf dem letzten Auftritt der Comedy-Hallentour, von der ich gerade komme, habe ich seit langem wieder mal eine weibliche Brust beschrieben mit einem Autogramm.
Ach, das war doch ein schönes Erlebnis, oder?
Es war so überraschend. Und ich habe auch gleich gesagt, mach ein Bild.
Stell es in Facebook.
Nein, das natürlich nicht. Aber einfach für meine Frau, der ich das geschickt habe, die hat noch gar nicht geantwortet. Ich weiß gar nicht, warum.
Wie lange ist es her?
2 Tage.
Okay. Welche Standardfragen kriegen Sie denn immer gestellt von Leuten?
Wo ist Ihr Hawaii-Hemd? Also das nervt auch. Ne?
Ja.
Also ich komme ja dann auch.
Wusste ich, deshalb habe ich direkt damit angefangen, das Interview.
Natürlich, mit Ausziehen, haben Sie gesagt. Das ist ja noch nett, ne? Aber die schönsten Fragen kommen eigentlich immer von Schulkindern, also wenn so Schülerzeitungen, die haben Fragen, hatten sie schon mal einen Schluck auf beim Auftritt, sowas finde ich schön.
Schön ist ja auch Ihr Standardrepertoire für Interviewfragen, das Sie in Ihrem Buch abgedruckt haben, weil Sie sagen, auch Journalisten stellen immer dieselben Fragen. Ich spare mir deshalb jetzt mal den Aufwand, eigene zu stellen und stelle Ihnen einfach mal die beliebtesten Fragen der Kollegen und Sie geben mir Ihre Standardantworten, okay?
Ich hoffe, dass ich sie zusammenkriege. Aber
ich können Sie es ja nachlesen, Sie haben das Buch vor sich liegen. Was wäre Ihr nächstliebster Traumberuf außer Komiker?
Pathologe. Ist genauso interessant wie Chirurg, es gibt aber keine Reklamation.
Was würden Sie machen, wenn Sie zaubern könnten?
Ich würde mich erstmal unsichtbar machen. Dann würde ich mich in die Garderobe einer Modenschau schleichen und den Models genau so viele Funde auf die Hüften zaubern, dass sie nicht in die Klamotten passen. Das würde ich, glaube ich, sehr genießen.
Am besten so viele Funde, wie Sie mit Weight Watchers abgenommen haben.
Das wird schon reichen, ja.
Welche Witze würden Sie nicht machen?
Ja, alle Witze, mit denen ein persönliches Risiko verbunden ist, für mich jetzt. Scherze über Gehörlose kann man machen, die hören es nicht. Scherze über Blinde sind deshalb okay, weil Blinde in der Regel sehr, sehr viel Humor haben, machen selber welche. Ich habe in Köln, das ist wirklich wahr, Stevie Wonder im Konzert sagen hören, turn out the lights please, mach das Licht aus. Und dann ging das Licht aus und er sagte thank you. Oder ich habe Wolfgang Sauer, den Sie sicher kennen, und er ist ja blind und war einer der Sänger, die ich aus der Kindheit kannte. Glaube mir, meine ganze Liebe gab ich dir. Das hatten meine Eltern rauf und runter gehört als Platte. Und den hatte ich mal, also er interviewte mich und dann sagte der auf dem Gang, guck mal, in das Büro hängt da ein Bild. Ja, sag ich, häng das mal schief. Und da war gerade keiner in dem Büro. Und dann kam der da reingehörte, zurück. Und dann sagte Wolfgang Sauer, hör mal, das Bild hängt schief.
Sehr schön. Sie wollten noch sagen, über wen Sie keine Witze machen. Sie haben gesagt, über Blinde machen Sie, über Taube machen Sie.
Über Blinde mache ich zum Beispiel 2 Blinde auf einer Parkbank. Einer niest, hat der andere, kannst du mir auch eine Dose Bier aufmachen?
Und über wen machen Sie keine?
Ja, über die das übel nehmen könnten.
Nämlich?
Menschen, die im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, mich einholen und verprügeln könnten. Also man kann Witze zum Beispiel über Hässliche machen, weil die würden sie ja nicht auf sich beziehen. Blöde auch nicht. Ne? Sie würden ja, wenn sie eine Demonstration von Hässlichen auf die Beine kriegen, würden sie ja keinen finden, der mitmacht. Ne?
Wahrscheinlich nicht, nee. Last but not least, letzte Frage. Haben Sie ein Lieblingsfundstück aus dem Netz?
Ja, Lieferwagen mit der Aufschrift Brustvergrößerungen durch Handauflegen mit Geld zurück, Garantie nur 1 Euro.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Die hohe Kunst ist aber ja das Improvisieren. Auch da schildern Sie einige schöne Anekdoten. Beispiel 1, Sie sind im Fahrstuhl, Tourleiter und Gitarrist sind mit dabei. Außerdem eine Mutter mit Kind. Und Kinder sind ja bekanntlich immer für Fragen gut. Was wollte das Kind von Ihnen wissen?
Das Kind fragte, sind das deine Bodyguards? Und ich hörte mich sagen, das ist ja der Witz, dass bei schlagfertigen Antworten das nicht übers Denkzentrum läuft, sondern sich das Sprachzentrum verselbstständigt. Ich hörte mich sagen, die sind aber nicht gut, die werden immer verprügelt. Oh. Meine Jungs waren sauer, Mutter und Kind strahlten und nur darum geht's. Ich bin Dienstleister und
darf man keine falschen Rücksichten nehmen.
Man auf Einzelschicksale keine Rücksicht nehmen.
Man muss ja, wenn man schlagfertig sein will, auch mit offenen Augen durchs Leben gehen und einfach den Blick für komische Situationen sich bewahren. Was haben Sie zum Beispiel erlebt, wo Sie dachten, das ist eigentlich kaum mehr zu toppen? Wenn man das aufschreibt, das glaubt einem keiner.
Ich bin mit meinem Tourleiter in einem Schreibwarenladen, wir wollen bezahlen. Die Dame an der Kasse guckt mich an, sagt, kenne ich Sie nicht irgendwoher? Meine Standardantwort, das war mir doch schwer offen. Die Standardantwort, weil Sie eben sagen, sind Sie nicht Herr von der Lippe, ist übrigens, zumindest trage ich seine Unterwäsche. Mhm. Aber das hatte die Frau ja nicht gefragt. Sie fragte, ja, kenne ich Sie nicht irgendwoher? War mir doch schwer offen. Dann sagt sie, Sie sind doch Dr. Kirschensteiner, der Frauenarzt. Und ich überlege, soll ich mich beschweren, das richtig stellen, oder soll ich vielleicht einfach ins Boot steigen und schauen, wohin die Reise geht. Und das habe ich gemacht. Und sie sagte, wir haben ja gedacht, Sie sind verstorben. Es wurde eng für mich. Ich sagte, nein, es geht mir gut. Ja, weil die Praxis auch zu war. Mhm. Ja, die war zu. Wir haben umgebaut, wieder auf. Ich war ja auch schon mal bei Ihnen. Ich weiß, ich kann mich gut erinnern. Und ich habe es geschafft, zu bezahlen und den Laden zu verlassen, ohne zu sagen, ich schaue gern mal wieder bei Ihnen rein.
Großartig. Da haben Sie danach gefeiert, schätze ich, oder?
Ich habe mir das sofort aufgeschrieben, weil ich wusste, das ist eine großartige Szene, die wird mir noch nützen.
Also Anregungen für Geschichten finden Sie im wahren Leben, zum Teil auch aus Zeitungen. Wie oft finden Sie Anregungen aus Zeitungen?
Man geht ja nur noch mit ausgefahrenen Antennen an, praktisch durch das ganze Leben. Ob ich jetzt irgendwo in einem Café sitze, ob ich im Zug sitze und höre, wie eine Mutter mit ihrer Tochter telefoniert, die irgendwelche Stillprobleme hat. Und dann man hört sie über Milchpumpen und wunde Nippel. Leute am Telefon schreien ja immer so. Da passiert ganz viel. Also Alternatives habe ich bei mir, ein alternatives Café, wo so alternative Menschen höheren Alters flirten. So über Verständnis und so. Es ist köstlich. Es ist wirklich köstlich. Und ja, Zeitung, ich gucke Fernsehen unter dem Aspekt, ich sehe Filme unter dem Aspekt, ich lese Bücher unter dem Aspekt. Es ist auch quälend, weil man ist nicht mehr so ein Genussleser, der einfach nur Freude haben will.
Was Zeitungsartikel betrifft, muss man auch generell ein bisschen vorsichtig sein. Sie wissen ja, Lügenpresse, die stimmen nicht immer. Ne?
Und, das macht mir ja nichts.
Nee, eben,
das klar. Das macht mir überhaupt nichts.
Sie sind so umso unterhaltsamer, genau. Hören wir mal rein in Ihr Hörbuch, was Sie da über einen Zeitungsartikel sagen, dem Sie nicht vertrauen können.
Irgendwo habe ich gelesen, bei Hochzeiten soll man keinen Reis mehr werfen, weil die Tauben den fressen und wenn sie dann Wasser trinken, quillt der im Magen auf und sie platzen. Das ist blanker Unsinn. Ich habe wochenlang im Park gesessen. Reis gestreut, Wasserschälchen aufgestellt. Ich habe sogar mit 5 Minuten Reis probiert. Das ist alles Quatsch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ich habe bemerkt, als ich vorhin gesagt habe, Sie seien erklärter Hypochonder, da sind Sie kurz zusammengezuckt. Woran liegt das? Sind Sie etwa keiner mehr?
Nein, ich zitiere da einen Herrn Griesbeck, der ein tolles Buch geschrieben hat. Und diesem Buch entnehme ich, dass ich eben nicht ein Hypochonder bin,
sondern
ein Nosophobiker. Der Hypochonder ist ja davon überzeugt, dass er eine ganz bestimmte Krankheit hat, für die sich keine somatischen Befunde auftun. Der Nosophobiker hat einfach Angst davor, krank zu werden. Und informiert sich aus diesem Grunde eingehend über Krankheiten.
Und über alles, was damit zusammenhängt.
Und dann gibt es natürlich die verschiedenen Typen Nosophobiker. Es gibt den sozialen Nosophobiker, der hilft. Es gibt natürlich auch den misanthropischen Nosophobiker, der den Leuten im ärztlichen Wartezimmer vielleicht noch zusätzlich Angst macht.
Welcher sind Sie?
Ich bin der Sozialnosophobiker.
Also Sie machen eine Beratung dann im Wartezimmer von anderen Patienten?
Ich mache erstmal eine Untersuchung und dann stelle ich eine Diagnose und mache Vorschläge für die Medikation.
Das kommt bestimmt auch bei Ärzten sehr gut an, kann ich mir vorstellen.
Der Arzt ist oft dankbar, dass er es mit einem Fachmann zu tun hat, der ihm sagt, was die vernünftigste Behandlung.
Was Arztbehandlung betrifft, haben Sie auch eine nette kleine Episode in Ihrem Buch.
Sie haben ein Messer im Rücken.
Oh! Das würde diesen Schmerz erklären. Ich hielt es für einen Hexenschuss, den ich häufiger mal bekomme.
Das ist ein sehr schönes Messer. Ich ziehe es mal raus.
Aua!
Ja, das kann wehtun. Vor allem, wenn die Messer längere Zeit im Körper stecken und dann so ein bisschen angewachsen sind. Also, das ist ja wirklich ein schönes Stück. Gehört es Ihnen?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Dann gehört es jetzt mir. Ich sammle nämlich Messer. Kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen?
Ja, ich denke schon. Ist es Blut, das mir den Rücken runterläuft?
Größtenteils, weil die Wunde auch eitert. Aber das ist im Grunde ein gutes Zeichen.
Wollen Sie die Wunde nicht versorgen?
Wenn Sie darauf bestehen, gerne. Sind Sie privat versichert?
Nein, macht das einen Unterschied?
Irgendwie schon, denn dienstags nehme ich nur Privatpatienten.
Heute ist Mittwoch.
Was? Da dürfte ich gar nicht hier sein. Mittwochs habe ich Ruhetag, das steht auch an der Tür.
Sind Sie nicht durch den Hippokratischen Eid zum Helfen verpflichtet?
Nur innerhalb der Öffnungszeiten.
Herr von der Lippe, sind Sie privat oder gesetzlich versichert?
Privat.
Das lohnt sich auch für Sie als Nosophobiker, nehme ich mal an, oder?
Ich glaube, es geht gar nicht anders. Ich bin selbstständig und muss sehen, wo ich bleibe.
Sie können auch freiwillig gesetzlich versichert sein. Aber das ist jetzt zu spät.
Ja, in dem Alter ja, ne?
Ja, ich glaube. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema Alter?
Nö, eigentlich nicht. Also ich, Kirk Douglas, der ja gerade 100 geworden ist, hat gesagt, der Vorteil am Alter ist, man ist gleichzeitig jung und alt. Und ich versuche, das Kind in mir so lange wie irgend möglich klein zu halten. Also jung.
Und Sie sind ja auch körperlich, muss man sagen, schon sehr gefordert. Sie sind ja unglaublich intensiv auf Tournee.
Ich bin auch anstrengend. Intensiv auf Tournee. Ich mache auch auf Tournee und auch wenn ich nicht auf Tournee bin, ich mache Sport. Sagen Sie jetzt nicht, wieso sieht man das nicht? Dann würde meine Standardantwort lauten, wenn ich keinen Sport machen würde, das würden Sie sehen.
Was machen Sie für einen Sport?
Ich habe einen kompletten Kraftraum in meiner Wohnung mit Sandsack, mit Laufband, mit Crosstrainer, mit Rudergerät, mit Kraftturm. Ich spiele auf Tour mit meinem Tourleiter Tennis. Das ist natürlich noch viel schöner.
Mach ich auch, es macht super Spaß.
Sind Sie gut?
Geht so.
Rangliste?
Nee, um Gottes Willen. Sie?
Nein. Machen Sie auch gemischtes Doppel? Oder wie wir sagen, mit Behinderung?
Ja, ich bin dann die Behinderung, schätze ich.
Nee, ich find's unerfreulich. Also gemischtes Doppel geht gar nicht, weil da ist ein strittiger Punkt. Und die Männer wollen sich an die Gurgel und die beiden Frauen gehen ans Netz und ratschen erstmal und sagen, war doch egal, ob der aus war.
Also Sie merken dann schon, dass Sie so eine latente Aggression haben beim Tennis, oder?
Es
geht um den Sieg.
Es geht immer, wenn man Sport macht, geht es immer um den Sieg. Ich verkrampfe auch, deswegen gewinne ich auch nie. So wie ich um Punkte spiele, ist furchtbar. Technik weg, alles weg.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind 1948 in Bad Salzuflen geboren, aufgewachsen in Aachen. Schon in der Grundschule, habe ich gelesen, galten Sie als Dichtergenie. Wie kam das?
Ich habe Märchen geschrieben. Die sind verloren gegangen. Mein Volksschullehrer war hochbegeistert, hat mir eine Dichterlaufbahn prophezeit.
Ist ja auch fast so geworden. Ne?
Ich weiß nicht, ob das alles seinen Vorstellungen entsprochen hätte. Aber ja, irgendwo schon.
Hat der auch dafür gesorgt, dass Sie auf dieses altehrwürdige Kaiser-Karls-Gymnasium kamen?
Ja, der war der Ansicht, da gehöre ich hin. Ich würde Ihnen rückblickend sagen, also ein altsprachliches Gymnasium, so ich zehre ja davon oder ich meine, ich mache das Beste draus, weil ich es ja nun mal gelernt habe und gebe damit an. Aber ich würde meine Kinder, würde ich lieber zwei lebende Sprachen lernen lassen, weil es hieß ja immer, wer alte Sprachen lernt, ist allen anderen Studenten, was logisches Denken angeht, über, es ist ein dummes Zeug. Italienisch ist ja genauso logisch wie Latein oder Französisch, Spanisch. Nur hätte man dann den Vorteil, dass man sich im Lande unterhalten kann.
Aber ich meine, Sie können Altgriechisch, nehme ich mal an. Sie können Latein.
Ich kann Ihnen noch den Anfang der Odyssee. Andra moene pemusa polytropon hosmala pola plankste epetro jes hieron ptoletron.
Ich könnte jetzt mit Ovids Metamorphosen kontern.
Machen Sie mal.
Aurea prima satast et hasque vindice nullos bontes uasine videm rectumfe colöbert pönamitus quaparant und so weiter.
Was heißt denn situs vi latin iset abernit?
Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Situs vi latin iset abernit.
Sie müssen ja richtig gut gewesen sein, Latein. Sie haben sogar Nachhilfe gegeben, glaube
ja,
ich.
Ja,
ne?
Ich war nicht richtig gut, aber es war okay. Also man muss ja, Brecht sagt, der Lehrer muss dem Schüler nur eine Lektion voraus sein.
Hat es denn geklappt? Sind die Schüler dadurch besser geworden?
Ja, ich habe mir auch, das habe ich sogar heute noch, ich habe mir von den Eltern Zeugnis geben lassen.
Sie wollten ja selbst auch mal Lehrer werden. Woran ist es gescheitert?
Es ist ja nicht gescheitert. Ich war ja ein paar Jahre als Tutor Deutschlehrer für Ausländer. Das hätte ich im Übrigen auch gerne gemacht. Viel lieber als Gymnasiallehrer werden. Ich habe ja auf Lehramt studiert, habe mich aber nicht darum gekümmert, dass meine Fächerkombination Germanistik, Linguistik und Philosophie in Nordrhein-Westfalen lehramtsfähig war, in Berlin aber nicht, wo ich dann hinging, der Kunst wegen der Auftrittskneipen. Und dann hatte ich alle Scheine und wollte mich anmelden, sagen die an, nee, April, Sie müssen entweder anerkanntes Nebenfach nachstudieren oder nach Nordrhein-Westfalen zurückgehen. Und es gab zu dem Zeitpunkt keine Referendarstellen. Und ich konnte vor der Singerei schon prima leben, machte ja auch schon Hörfunk, schrieb für Zeitungen. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann ist das jetzt ein Gottesurteil.
Was Ihnen bis heute geblieben ist und was Sie bewahrt haben, ist die Liebe zur deutschen Sprache, auch zu Fremdwörtern. Was ist in Ihren Augen derzeit die größte Sprachsünde?
Gender. Gender Mainstreaming ist, also ich habe mir gerade ein Buch gekauft von einer Frau, ganz toll, Gender Gaga, kann ich nur empfehlen. Die Uni Leipzig nennt seit 2010 im Plural nur noch die weibliche Form, also die Herren Professorinnen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist auch ungeklärt, ob die jetzt wenigstens Frauenparkplätze beanspruchen können. Die Kernthese ist, das Geschlecht ist nicht naturgegeben, sondern ein soziales Konstrukt.
Mhm. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf Ihre Kindheit zu sprechen kommen. Ihre Mutter war Köchin. Sie haben mal gesagt, die war extrem prüde. Ihr Vater war Barkeeper in einer Striptease-Bar, also vermutlich weniger prüde, oder?
Bei mir waren, also was die Erziehung angeht und den Umgang, also ich wollte mal mit weiß ich nicht, 13 oder was, hatte ich mich Karneval verliebt. Oder war ich auch 12 und wollte dann schwimmen gehen mit dem Mädchen, durfte ich nicht. Warum? Wurde nicht erklärt. Meine Eltern haben mich auch nicht aufgeklärt. Das war einfach eine furchtbare Zeit. Wir sind in der Schule aufgeklärt worden, im altsprachigen Gymnasium vom Kaplan, vom Religionslehrer.
Er hat es auf Latein gemacht und Sie haben es nicht verstanden,
Er hat es auf Deutsch gemacht und ich habe es nicht verstanden. Ich habe dann von Leuten, die schon weiter waren, habe ich es mir dann mühsam erklären lassen. Aber es war also diese absolute Weigerung, über solche Dinge zu sprechen. Es war ja nicht nur Sexualität, es war auch Tod oder Homosexualität. Irgendwas, über nichts, was irgendwie schwierig war, wurde gesprochen. Irgendeine finstere Zeit.
So richtig eingeführt in die leiblichen Freuden hat sie, glaube ich, eine Nachbarin, ne, die über Ihnen wohnte.
Ja.
Wie alt waren Sie da?
Ich war 20, sie war 30, frisch geschieden. Und fragte, ob ich nicht ihren Plattenspieler reparieren könnte.
Und da haben Sie Ihr technisches Talent bewiesen.
Ich habe ratlos vor dem Plattenspieler gestanden und dann ging es auch nicht darum.
Das haben Sie dann schon mitgekriegt, ja?
Das war wunderbar. Das war, aber für mich, das war das Beste, was mir passieren konnte, von jemandem, der es konnte, unterwiesen zu werden. Denn, weiß ich nicht, wenn ich auch an Mädchen gekommen wäre, wenn man sich dann, glaube ich, war ja war ja vorher auch fromm. Aber ich meine, zwei Laien, die da rumfuchteln und dann womöglich auch nicht verhüten und alles da, also das war schon gut.
Mit 16 durften Sie aber Ihren Geburtstag in der Striptease bei Ihres Vaters.
Das war auch gut.
Vor allem danach waren Sie doch wahrscheinlich der totale Hecht in der Schule, oder?
Ja, ich hatte ja auch einen Kumpel, durfte ich mitnehmen. Ja, wir waren dann die zwei Hechte. Das war wirklich toll.
Also da gab es schon mal einen Vorgeschmack auf das, was später mit 20 kam.
Da war ich aber noch fromm, aber durchaus empfänglich. Ich habe es zumindest nie vergessen.
Sexualität spielt ja eigentlich in allen Ihren Programmen heute eine große Rolle, finde ich.
Ja, da bin ich aber in bester Gesellschaft. Es gibt keinen Kulturschaffenden, bei dem Sexualität keine Rolle spielt.
Wieso ist es so ein tolles Comedy-Thema?
Weil es häufig um Scheitern geht. Weil gerade in der Liebe, der Anbahnung und dem Vollzug der Liebe, das ist sehr häufig, sind das Geschichten des Scheiterns und alles, was Scheitern ist, ist Comedy-Gold.
Sie haben ja eben erwähnt, verbunden mit so einer rigiden Sexualmoral war bei Ihnen auch, dass Sie als Kind oder als Jugendlicher auch sehr fromm waren. Wie kam das, war Ihre Mutter so gläubig und hat es an Sie weitergegeben?
Überhaupt nicht. Die Weisheiten brachte ich aus der Schule mit. Ich hatte Religionslehrer. Also die ersten Jahre war das der Volksschullehrer, den ich einfach wirklich abgöttisch geliebt habe, weil der auch Jäger war. Der nahm mich dann zum Füttern mit.
Also, das war der sagte, Sie werden Dichter. Ja?
Das war okay. Und der war im Übrigen selber sehr fromm, war aber auch Stammgast meines Vaters. Und dann kriegten wir den Propst und späteren Weihbischof Buchkrämer, der im KZ gesessen hatte, ein unglaublich charismatischer und toller Mann war. Und das war einfach, ja, die Lehrer, die man besonders gemocht hat, da hat man sich als Kind ja auch, denen wollte man ja auch gefallen. Und mich haben aber auch die Glaubensinhalte fasziniert.
Obwohl Sie nach wie vor ganz gerne in Kirchen gehen, um Ruhe zu finden, sind Sie später aber aus der Kirche ausgetreten. Wann fing das an, dass Sie gemerkt haben, ich bin nicht mehr so gläubig, wie ich mal war?
Irgendwann so gegen 20 war dann der Zeitpunkt, wo ich mir nicht mehr geglaubt habe, wenn ich jemandem erklärt habe, warum ich sonntags in die Kirche gehe. Das war dann etwas, das kam halt auch. Irgendwann ging es nicht mehr.
Das war ja dann auch die 68er-Zeit letztlich.
Und dann kam ja auch das Philosophiestudium dazu und man wurde ja dann, es ging ja nicht ohne ideologisches Bett, man wurde ja vom Katholiken zum strammen Sozialisten. Das war ja.
Das haben Sie auch versucht?
Das ging gar nicht anders. Und mittlerweile bin ich also ausgesprochen Ideologie. Fern.
Was hat Sie an den Sozialisten gestört? Ich glaube, Sie waren sogar mal Juso. Ne?
Ich war Juso und der Umgang, den die miteinander pflegten und die absolute Humorlosigkeit, die hat mich sofort abgestoßen. Also der Homo Politicus ist kein Umgang für mich.
Gibt es Politiker mit Humor?
Ja, Ulla Schmidt, für die ich meine Laudatio gehalten habe, ist eine ganz, ganz reizender Mensch. Norbert Blüm, Rita Süßmuth, also ich habe ein paar kennengelernt. Westerwelle war ein toller Typ. Aber die da bei mir Jusos waren, die nicht.
Aber die sind auch nicht nach oben gekommen, nehme ich mal an.
Doch, der Schlimmste war dann zumindest im Ortsverband Leittier.
Über welchen Politiker können Sie derzeit am meisten lachen?
Ich profitiere natürlich sehr von Trump, von Erdogan und Martin Schulz.
Den finden Sie auch lustig?
Ich habe einfach einen sehr schönen kleinen Text, weil ich natürlich auch gerne immer etwas Aktuelles einfach ins Programm einbaue. Und ich sage dann in meinem Bühnenprogramm, ich mache mir Sorgen um ihn, weil sein Wahlkampfleiter hat gesagt, endlich mal ein Typ als Kandidat, der nicht aussieht wie ein Parteibonze, sondern wie ein Edeka-Filialleiter. Und dann sage ich, das geht ja nur gar nicht. Den Mann würde ich entlassen, so kann ich einen Hoffnungsträger nicht bewerben. Schulz, den muss man als Sexgott aufbauen.
Das wird aber schwierig.
Warum sind 99% der deutschen Frauen unbefriedigt? Weil Martin Schulz nicht überall sein kann. Martin, 6 Buchstaben. Schulz, 6 Buchstaben. Schon rein rechnerisch drängt es sich auf. Und dann sage ich, rechne stündlich mit einem Anruf, dass ich die Wahlkampfleitung übernehme. Und dann habe ich noch ein paar Chuck Norris-Sprüche. Und die Halle tobt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben schon unglaublich vieles gemacht in Ihrem Leben. Fernsehshows moderiert, gesungen, gezaubert, Theater gespielt, Fernsehrollen gespielt, Bücher geschrieben. Fehlt Ihnen eigentlich noch was, von dem Sie sagen, das würde ich gern noch mal ausprobieren, außer Wahlkampfleiter für Martin Schulz zu sein?
Also wenn ich Helene Fischer sehe, dann gefällt mir am besten, wenn sie in luftiger Sportkleidung Geräte turnt. Da habe ich schon überlegt, was könnte für mich drin sein? Und der Statiker würde wahrscheinlich sagen, lass das mit dem Trapez. Aber eine Rolle vorwärts, überraschend eingebaut ins Programm, könnte ich mir vorstellen.
Nach der Weight Watchers Kur.
Wieso das denn? Das geht schon.
Sie meinen, das geht schon, okay.
Das geht schon, ja.
Schade, dass wir nicht Fernsehen sind, sonst hätte ich gesagt, probieren Sie es mal aus, vor laufender Kamera.
Ja, es ist schade, dass wir nicht.
Sie haben aber noch mal was Neues ausprobiert, nämlich einen Roman geschrieben. Wann kommt der raus?
19.
19? Hm. Der ist doch schon fertig, dachte ich, oder?
Ja, der wird ein bisschen lektoriert. Also
lektorieren die so lange?
Die brauchen lang. Aber nein, der ist einfach fertig, weil ich Lust hatte, den zu schreiben. Habe ich das durchgezogen. Und dann habe ich das auch von der Backe. Weil jetzt sitze ich halt am nächsten Bühnenprogramm. Und es wird natürlich sicher auch noch wieder ein Band mit kurzen Geschichten geben. Der Roman, ich wollte es einfach mal wissen, ob ich das Sitzfleisch habe.
Wie viele 1000 Seiten haben Sie geschrieben?
Nö, ganz normal, 230 sowas, also übliche Länge. Und hat auch Spaß gemacht, aber ob das jetzt, ich meine, die kurze Form, das beherrsche ich einfach. Das kommt mir auch insofern mehr entgegen, als ich habe nicht viel Geduld. Wenn ich koche, ich mache aber auch lieber die Rezepte, die relativ schnell gehen und einfach was Überraschendes sind, so überraschende Kombination. Ich bin jetzt nicht der eine Woche lang an einem Menü strickt und dann malen wäre auch nichts für mich. Meine Frau malt, ich bewundere das haltlos, aber ich habe das Geduld nicht.
Puzzeln, auch ganz schrecklich, finde ich.
Puzzle ist ja...
Hallo, oder?
Geht gar nicht. Ja.
Sie trainieren Ihre grauen Zellen anders. Zum Beispiel gehen Sie gerne auf die Internetseite gutefrage.net. Was ist das für eine Seite?
Das ist Seite der Süddeutschen, wo sie von allen möglichen Leuten, die stellen dann bescheuerte Fragen oder tolle Fragen. Und das habe ich praktisch als Vorlage genommen, habe schon mal was beantwortet. Und das sind natürlich auch nur Möglichkeiten oder Denkansätze.
Hören wir mal rein in diese Fragen und Antworten, die Sie zum Beispiel darauf geben.
Haben Zebras eigentlich weiße oder schwarze Streifen?
Beides. Darunter sind sie grün.
Wieso sieht man auf Fotos anders aus als im Spiegel?
Weil Fotos oft vor langer Zeit aufgenommen wurden. Das Bild im Spiegel hingegen den neuesten Stand zeigt.
Meine Freundin will Schluss machen. Ich auch. Was sollen wir tun?
Erstmal drüber schlafen.
Kann durch die richtige Beleuchtung die hässlichste Person hübsch sein?
Es gibt Menschen, denen man sagen möchte, du hast ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Aber es gibt Dinge, die man auch von einer Mutter nicht verlangen sollte.
Aber man sagt es nicht. Stattdessen sagt man, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und Fontane hat gesagt, es ist alles eine Frage der Beleuchtung. Und dann macht man das Licht aus.
Herrlich. Richtig bösartig auf jeden Fall.
Herr bösartig? Fanden Sie?
Ja, finden Sie nicht?
Nein.
Sondern?
Poetisch.
Also Herr von der Lippel, sollte Ihnen irgendein bösartiger Mensch mal das Licht ausknipsen wollen, habe ich für Sie als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, jetzt ein Gegenmittel, weil es wäre ja schade um Ihren Adoniskörper, vor allen Dingen, wenn er Weight Watchers gestählt demnächst ist. Ich habe diese fluoreszierende Bodypaint-Farbe für Sie. Ja.
Ach, Danke.
Einfach auftragen und sie strahlen sogar im Dunkeln. Frühe Grüße an ihre Frau. Sollten Sie die mal erschrecken wollen damit?
Nee, die malt ja. Die wird mich in ein Leuchtkunstwerk verwandeln. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf.
Sehr schön.
Soll ich Fotomaterial schicken?
Ja, unbedingt. Wir stellen es dann auf unsere Internetseite www.swr1.de.
Wunderbar. Ich bedanke mich herzlich. Das ist ja toll. Sowas habe ich noch nie bekommen.